Die Radio Wissen. Update.
Uns fehlen Worte für diese Tat.
Bundespräsident Joachim Gauck bei der zentralen Trauerfeier für die Opfer des Germanwings-Absturzes. Zu dem Gedenkgottesdienst im Kölner Dom waren 1400 Menschen gekommen, darunter viele Angehörige. Mit der Trauerfeier beginnen wir heute unsere Sendung. Ich bin Amelie Fröhlich, guten Abend.
Update.
Sichtlich bewegt, erschüttert und fassungslos waren alle, die zu dem ökumenischen Gottesdienst und Staatsakt nach Köln gekommen waren, Angehörige, Helfer und die gesamte deutsche Staatsspitze. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Gauck waren auch Regierungsvertreter aus Frankreich und Spanien dabei. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft drückte ihr Mitgefühl aus.
Wir trauern in tiefer Verbundenheit um jede Einzelne, um jeden Einzelnen. Unser Herz ist bei Ihnen, den Angehörigen und Freunden.
Kraft bedankte sich ausführlich bei den vielen Helfern und Rettungskräften, die über ihre physischen und psychischen Grenzen hinausgegangen seien. Auch die Angehörigen kamen zu Wort, wie diese junge Frau, die beim Absturz vor 3,5 Wochen ihre Schwester verloren hat.
Lieber Gott, gib unseren Verunglückten, Verwandten und Freunden ein neues Zuhause und pass immer auf sie auf.
Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki wandte sich an die Hinterbliebenen und gab zu:
Ich habe keine theoretische Antwort für Sie auf das schreckliche Unglück vom 24. März 2015.
Wölki sagte, die Liebe sei stärker als der Tod. Als Christ glaube er an das ewige Leben und daran, dass die 150 Menschen nicht verschwunden und ins Nichts gegangen sind. Die Botschaft vieler Redner an die Angehörigen war: Ihr seid nicht allein. Das sagte auch Bundespräsident Gauck, der schon persönlich mit Familien und Freunden der Opfer gesprochen hat.
In diesen Begegnungen zerreißt es einem das Herz. Dieses Wissen, dass keine Macht der Welt einen solchen Verlust ungeschehen machen kann.
150 Kerzen brannten im Kölner Dom, für jedes Opfer der Katastrophe in den südfranzösischen Alpen eine. Auch für den Co-Piloten wurde eine Kerze entzündet. Er soll das Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht haben. Gauck rief dazu auf, auch mit der Familie des mutmaßlichen Täters mitzufühlen.
Wir wissen nicht, wie es im Innern des Co-Piloten ausgesehen hat, der sich und 149 anderen das Leben nahm. Wir wissen aber, dass auch seine Angehörigen am 24. März einen Menschen verloren haben, den sie geliebt haben.
Die Trauerfeier wurde auf eine Großleinwand auf dem Bahnhofsvorplatz neben dem Kölner Dom und live im Fernsehen übertragen. Bundesweit wehen die Fahnen auf Halbmast. Gauck sagte, dass Trauer und Schmerz ihre Zeit brauchen und wie endgültig die Tat vom 24. März ist.
Seit diesem Tag ist für diese Familien und Freunde nichts mehr, wie es war. Es ist etwas zerstört worden, das in dieser Welt nicht mehr geheilt werden kann.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Der Trauergottesdienst für die Germanwings-Opfer ist heute auch Thema im Netz. User NN280 schreibt bei Spiegel Online: Es war eine bewegende, würdige, elitäre und christliche Trauerfeier mit sehr glaubwürdigen Redebeiträgen und passender musikalischer Umrahmung. Der Dom zu Köln war die angemessene Trauerstätte für diese staatstragende Feier. Markus Dörr teilt diese Meinung nicht. Er schreibt auf Facebook: Der mediale Zirkus ist schon fast schlimmer als die Katastrophe selbst. PPP, Public Pain Porno. Trauerposen, öffentliche Gedenkminuten, Meinungen. Das hat mit Anteilnahme so wenig zu tun wie ein paniertes Schnitzel mit einer Rolle Toilettenpapier. Widerlich. In diese Richtung geht auch der Tweet von Moten. Er kritisiert, wie einige Medien über den Gottesdienst berichten und schreibt: Ein Ticker für eine Trauerfeier. Deutsche Presse, ich hasse dich. User Bavaria News stört die Politprominenz im Gottesdienst. Er twittert: Warum sitzen die Politiker schon wieder in der ersten Reihe? Die Opferangehörigen gehören dorthin. Sascha Schubert dagegen hat Lob. Er twittert: Sehr wahre und warme Worte von unserem Bundespräsidenten Gauck. Bei tagesschau.de kritisiert User Dito, dass bei der Trauerfeier auch dem Co-Piloten gedacht wurde. 150 Opfer? Sehe ich anders. Wenn die Angehörigen das so akzeptieren, okay. Aber mir ist keine sonstige so barbarische Mordtat bekannt, wo der Opfer gemeinsam mit ihrem Mörder gedacht wurde. Bei Facebook hält Christian Fischer dagegen, dass 150 Kerzen angezündet werden, zeugt von moralischer Größe und sendet ein richtiges und wichtiges Signal gegen das zunehmende Empathiedefizit, das Medien und Teile der Bevölkerung in letzter Zeit ausstrahlen.
Was sonst noch wichtig war?
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig will die Situation von minderjährigen Flüchtlingen in Deutschland verbessern. Die SPD-Politikerin hat einen Gesetzentwurf dazu vorgelegt. Laut Schwesig sollen junge Flüchtlinge ohne Begleitung nicht mehr nur dort betreut werden, wo sie ankommen.
Wir werden organisieren, dass Jugendliche, denen das gesundheitlich zumutbar ist, begleitet von Hamburg in ein anderes Bundesland können, wenn dort für sie ein gutes Angebot bereitgehalten wird. Das ist besser, als jetzt mit 20 Jugendlichen in der Turnhalle zu sitzen, zu schlafen und dort zu warten, wie es weitergeht.
Schwesig will außerdem, dass unbegleitete Flüchtlinge automatisch bis zum 18. statt bis zum 16. Lebensjahr geduldet werden, egal ob sie einen Asylantrag stellen oder nicht.
Wir haben derzeit ein Problem, dass Jugendliche hier oftmals keinen Ausbildungsplatz bekommen, obwohl die Unternehmen einen Platz frei hätten und den Jugendlichen auch bräuchten, weil sie sagen, wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass der jetzt auch hier die 3 Jahre bleibt für die Ausbildung, kann ich nicht in die Ausbildung investieren.
Der Gesetzentwurf soll Anfang 2016 in Kraft treten. Es war eine sehr emotionale Sitzung des UNO-Sicherheitsrates. Viele Mitglieder brachen in Tränen aus, als sie hörten, was der syrische Arzt Mohamed Tenari zu erzählen hatte. Seiner Aussage nach hat die Armee in Syrien im Bürgerkrieg wieder Giftgas eingesetzt. Tenari zeigte ein Video, in dem unter anderem zu sehen ist, wie 3 kleine Kinder an ihren Vergiftungen sterben. Der mutmaßliche Chloringasangriff soll vor einem Monat gewesen sein. Tenari hat nach eigener Aussage allein im März Opfer von 6 Giftgasangriffen behandelt. Trotz aller Betroffenheit wird der UNO-Sicherheitsrat wohl keine Maßnahmen gegen die syrische Regierung ergreifen. Die Vetomächte Russland und China sind gegen eine Resolution, die sich ausdrücklich gegen das Regime von Präsident Bashar al-Assad richtet. Die Giftgasfässer werden aus Hubschraubern abgeworfen und nur die Regierungstruppen besitzen überhaupt welche. Im Machtkampf bei Volkswagen ist eine Entscheidung gefallen. Martin Winterkorn soll Vorstandsvorsitzender von VW bleiben. Und nicht nur das, das Präsidium des Aufsichtsrats hat sich außerdem dafür ausgesprochen, dass der Vertrag von Winterkorn verlängert wird, wenn er nächstes Jahr ausläuft. Die meisten VW-Mitarbeiter sind zufrieden.
Ich bin natürlich für Herrn Winterkorn, also ich stehe auch hinter ihm, so wie alle anderen auch.
Ich finde ihn sympathisch und seitdem er da ist, geht es dem Konzern wesentlich besser als vorher und deswegen finde ich es gut.
Also von mir aus hätte er auch gehen können. Er macht ja auch viele Fehler.
Ich finde es absolut positiv.
VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Pirch hatte Winterkorn letzte Woche in einem Interview überraschend das Vertrauen entzogen und damit eine Diskussion um den VW-Chef ausgelöst. Paukenschlag bei Bayern München. In anderen Vereinen in der Fußball-Bundesliga treten die Trainer zurück. Bei Bayern ist es das gesamte Ärzteteam. Darunter auch Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, der seit 1977 beim Rekordmeister gearbeitet hat. Nach dem verlorenen Champions-League-Spiel beim FC Porto diese Woche soll Bayern-Trainer Pep Guardiola die medizinische Abteilung für die Niederlage verantwortlich gemacht haben. Im Moment sind 5 wichtige Spieler verletzt, unter anderem Franck Ribéry, Arjen Robben und Bastian Schweinsteiger.
Was noch wichtig wird.
In Finnland wird übermorgen ein neues Parlament gewählt. Alles sieht nach einem Regierungswechsel aus. Umfragen zufolge wird die oppositionelle Zentrumspartei als stärkste Kraft aus der Abstimmung hervorgehen. Die beiden Regierungsparteien, die konservative Nationale Sammlungspartei und die Sozialdemokraten, werden wohl abgestraft dafür, dass sie für die aktuellen Probleme in Finnland keine Lösung gefunden haben. In dem skandinavischen Land kriselt die Wirtschaft, außerdem steigt die Arbeitslosigkeit. Auf diesen Preis ist vermutlich niemand scharf. Heute Abend werden in Bielefeld die Big Brother Awards verliehen. Sie prangern Missstände beim Datenschutz an. Der Verein Digital Courage verleiht den Negativpreis jedes Jahr. Mehrere Unternehmen und Behörden bekommen ihn heute. Sie sind den Datenschützern aufgefallen, weil sie besonders unverantwortlich mit den Daten von Bürgern umgegangen sein sollen.
Und sonst in der Welt?
Ein Gericht in Peking hat die chinesische Journalistin Gao Zhu wegen Geheimnisverrats zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt.
Die 71-Jährige hat der Staatsanwaltschaft zufolge geheime Regierungsunterlagen an eine ausländische Mediengruppe weitergegeben. Dabei geht es wahrscheinlich um ein Dokument, in dem die kommunistische Regierung dafür plädiert, aggressiver gegen westliche Einflüsse wie Demokratie, Zivilrechte und Pressefreiheit vorzugehen. Das Urteil löste international Empörung aus. Amnesty International sprach von einem Affront gegen die Gerechtigkeit. Gao zählt zu den renommiertesten Journalisten Chinas und erhielt viele Preise. Sie arbeitete unter anderem für die Deutsche Welle. Die Journalistin will gegen das Urteil Berufung einlegen. Die italienischen Behörden ermitteln gegen 15 Migranten, die auf einem Flüchtlingsschiff 12 Menschen über Bord geworfen haben sollen. Den Männern wird mehrfacher Mord vorgeworfen. Der Staatsanwaltschaft zufolge stehen die Ermittlungen noch am Anfang. Zeugen sagten aus, dass es auf einem Flüchtlingsboot mit 100 Menschen an Bord zu einem Streit gekommen war. Daraufhin sollen 12 Menschen aus Ghana und Nigeria über Bord geworfen worden sein. Berichten zufolge sprach der Streit zwischen Muslimen und Christen aus. Die Opfer sind demnach Christen. Der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu hat die Verfolgung von Einwanderern in seinem Land verurteilt. Der Zeitung The Star sagte er, diese Hassverbrechen ähnelten den schlimmsten Auswüchsen der Apartheid. In einem Armenviertel in Johannesburg ist es am Morgen zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und Einwanderern gekommen. Nach Angaben eines Reuters-Fotografen setzten die Beamten Gummigeschosse und eine Blendgranate gegen Migranten ein, die mit Macheten bewaffnet waren. Davor hatten Dutzende Südafrikaner gegen die Migranten protestiert. In Johannesburg flohen in der letzten Nacht mindestens 200 Ausländer auf eine Polizeiwache, um sich vor einem Mob zu retten, der Häuser in Brand setzte und Geschäfte plünderte. 12 Verdächtige wurden laut Polizei festgenommen. In den vergangenen 2 Wochen sind Einwanderer in Südafrika immer wieder angegriffen worden. Mindestens 5 Menschen wurden getötet.
Wissensnachrichten.
Der Hund, der beste Freund des Menschen. Es gibt jetzt eine Erklärung dafür, warum Mensch und Hund so eine enge Beziehung haben können. Ist recht einfach. Es liegt an den Hormonen. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten. Du kannst uns das erklären.
Ja, es ist wirklich ganz einfach. Wissenschaftler aus Japan sagen, wenn sich Mensch und Hund in die Augen schauen, dann wird bei beiden Oxytocin freigesetzt. Oxytocin wird ja auch oft Kuschelhormon genannt. Das Hormon ist wichtig bei der Mutter-Kind-Bindung und auch in langen Partnerschaften, denn das stärkt die Beziehung zwischen Menschen und offenbar auch zwischen Mensch und Hund.
Das heißt, zwischen Mensch und Hund passiert sowas wie zwischen Mutter und Kind?
Ja, so kann man das sagen. Die Forscher haben Hundebesitzern gesagt, sie sollen ihren Hunden so oft es geht in die Augen schauen. Und dann haben sie Urinproben von Mensch und Hund genommen und festgestellt, wenn es viel Augenkontakt zwischen Herrchen und Hund gab, dann hatten beide, also Mensch und Tier, danach einen höheren Oxytocin-Spiegel. Also sie haben beide dieses Vertrauenshormon, so kann man das vielleicht besser nennen, ausgeschüttet. Und das kannte man so eigentlich nur zwischen Menschen.
Kann man sagen, warum das so ist zwischen Mensch und Hund?
Ja, die Wissenschaftler erklären das damit, dass Mensch und Hund schon so lange zusammenleben. Der Mensch hat den Hund ja domestiziert, also für sich genutzt und bei sich leben lassen. Und darüber, wie sich der Blickkontakt entwickelt hat, da gibt es jetzt die Theorie, Hunde haben das wahrscheinlich als einzige verstanden, im Gegensatz zu anderen Tieren, wie sie den Menschen am besten rumkriegen sozusagen, also nämlich mit Blickkontakt. Es gibt wohl tatsächlich kein anderes Tier, mit dem der Mensch über Blickkontakt so eine enge Bindung hinkriegt. Und die Forscher sagen, das ist interessant, weil das eben über diese klassische Mensch-Haustier-Bindung hinausgeht und tatsächlich eher so ist wie zwischen Mutter und Kind.
Beim nächsten Thema geht es nur um den Menschen und um seine Sauberkeit.
Tja, Forscher sagen, wir leben eigentlich viel zu sauber. Das ganze Hände waschen, nur sauberes Trinkwasser trinken und so. Dadurch kriegen wir zwar weniger Infektionskrankheiten als zum Beispiel Naturvölker, aber leider gibt es mehr chronische Krankheiten und Allergien. Und die Forscher sagen, da haben Naturvölker den Vorteil, dass sie viel mehr verschiedene Keime und Bakterien in ihrer Darmflora haben und deswegen auch weniger Allergien.
Bedeutet, wir sollten uns wieder weniger die Hände waschen?
Ja, die Forscher sagen, Händewaschen ist schon gut, das sollten wir beibehalten, aber wir bräuchten irgendwie wieder mehr verschiedene Keime im Darm. Und die Forscher haben die Idee, dass man die Keime vielleicht auch als Tabletten einnehmen könnte.
Das ist das Rezept zum Gesundbleiben. Jetzt gibt es ein Rezept zum E-Mail-Schreiben. Genau. Es gibt nämlich eine Studie, die zeigt, wann man am besten E-Mail schreibt, damit sie dann auch gelesen und beantwortet werden.
Ja, das Rezept ist, du solltest an einem Tag unter der Woche schreiben, und zwar morgens. Auf keinen Fall abends oder am Wochenende. Und für den Rest kommt es dann darauf an, was das für eine Person ist, der du schreibst.
Was gibt es da für Unterschiede?
Also einmal das Alter, wenn du einem Teenager schreibst, braucht der im Schnitt 13 Minuten, um dir zu antworten. Jemand, der über 50 ist,
braucht im Schnitt 47 Minuten. Dafür kriegst du dann von älteren Leuten meist eine längere Mail als von jüngeren. Und es kommt natürlich noch drauf an, wie viele Mails der andere pro Tag so bekommt. Wenn das natürlich sehr, sehr viele sind, werden insgesamt weniger beantwortet.
Also Mails am besten unter der Woche morgens und eher an junge Leute schreiben, dann kommt auch schneller eine Antwort. Danke an Katrin.
Wetter.
Das Wochenende bleibt trocken und bringt viel Sonne, morgen vor allem im Westen, Norden und in der Mitte Deutschlands. Die Temperaturen erreichen maximal 16 Grad. Am Sonntag gibt es im Osten und Norden mehr Wolken, im Süden und Westen dagegen scheint meistens die Sonne, dazu zwischen 8 und 18 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.